Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Zwei Bemerkungen vorneweg. Ich glaube, es ist Kindergottesdienst, richtig? Nee, heute keiner. Seid trotzdem herzlich willkommen. Genau. Zweite andere Bemerkung für alle, die neu sind. Wenn die Lieder links stehen, das ist nicht ganz ersichtlich, aber dann singen wir aus den roten Liederbüchern, Gesangbüchern und rechts aus den schwarzen Mappen, so in etwa. Nur für den späteren Verlauf während des Abendmahls. Und es gibt auch ein Lied, passt nicht? Müsste so ein. Ach ja, die 127.2 ist auch immer. Das ist nicht schwierig, die Tafel ist eindeutig zu klein für einen Gottesdienst mit Abendmahlteil. Wir singen auch ein Lied, das hängt da nicht daran, die kommt an die Präsentation. Aber jetzt im Laufe des Gottesdienstes müsste es so passen. Ich lese den Predigtext. Und zwar steht er im Hebräerbrief. Ein Brief an Juden mit einem Hintergrund eines Juden und die das nochmal ganz anders hören als wir. Und da schreibt der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 9, Vers 15: Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Der Predigtext geht eigentlich noch ein bisschen weiter, aber wir bleiben heute bei diesem Vers. Lass uns noch einmal gemeinsam beten. Herr, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz, damit wir verstehen und glauben und deine Freude uns erfüllt und dein Friede. Amen. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Kreuz, nicht weil ich das schlecht finde, sondern weil es so komplex ist und so viele verschiedene Strömungen und rote Fäden aus der Bibel, aus dem Alten Testament da zusammenlaufen. Und dann, wenn man an eine Sache verfolgt und versucht, sie durchzudenken, dann passt das Bild doch wieder nicht hundertprozentig und man springt in eine andere Sache. Als Theologe hat da man so seine Schwierigkeiten. Wir gucken uns heute den Vers folgendermaßen an. Und zwar wie eine 3D-Brille. Wer war schon mal in einem 3D-Film im Kino? Ja, doch schon etliche. Man muss sich das vorstellen, dass da unterschiedliche Bilder übereinander liegen. Und wenn man das ohne Brille guckt, hat man echt keine Freude. Man sieht das so verschwommen und seltsam. Und man braucht dann diese Brille und wenn man sie aufsetzt, dann ergibt das so ein cooles, dreidimensionales Bild. Diesen Vers will ich auch so ein bisschen verstehen. Vielleicht drückt er uns manches gerade. Er muss dazu manche Sachen auch ausgrenzen. Er kann nicht alle Aspekte des Kreuzes nehmen und doch, wir gucken uns eins an und vor allen Dingen beginnt er mit einer Sache, nämlich er sagt, dieser Mann am Kreuz ist ein Vermittler eines Bundes. Nun, er sagt hier ein neuer Bund, das hat einfach damit zu tun, dass die Hörer oder Leser schon in einem Bund mit Gott standen, sie waren Juden. Und jetzt muss er die ganze Zeit oder macht es jedenfalls den ganzen Brief über zeigen, der neue Bund mit diesem gekreuzigten Mann, der ist viel besser. Wir stehen nicht unbedingt in diesem alten Bund, deswegen hören wir es nochmal anders und ich will auch einen anderen Weg ein bisschen gehen. Doch entscheidend ist, er stellt uns diesen Jesus vor, also nicht den Metall-Jesus, aber der am Kreuz hängt, als einer, der da hängt und eintritt für einen Bund. Er vermittelt einem Bund und das heißt, er versucht etwas zusammenzubringen, zu verbinden, was auseinander war. Und das tut ein Bund. Ein Bund hält fest. Ein Bund wird geschlossen. Und da hängt er. Und wenn wir seine Arme sehen, dann ist es im Prinzip das, wozu er gekommen ist. Festzuhalten, zusammenzubringen. Wie macht er das und was macht er das und was kostet ihn das? Das gucken wir uns an und vor allen Dingen zwei Worte wollen wir daraus verfolgen. Nämlich einmal das Wort bezahlt. Da heißt es, er bezahlt durch seinen Tod für die begangenen Übertretungen. Ich würde jetzt gerne weiterklinken, aber ich bin ehrlich, meine Präsi ist unvollkommen und die hört dann auf. So, so vieles in unserem Leben unvollkommen ist. Eigentlich wollte ich die Folien gelöscht haben. Okay, jetzt aber weiter im Text. Dafür habe ich diese Seinwand mitgebracht. Gucken wir uns das Wort bezahlt an. Ihr müsst euch eigentlich heute, und Sie müssen sich nur zwei Worte merken. Die erste Sache von diesem Bund ist das kostbare Wort bezahlt. Oh, das ist ein herrliches Wort. Warum? Ich will es folgendermaßen erklären. Ich habe neulich von einem Mann gehört, der viele Geschäfte gemacht hat, auch ein wenig krumme Geschäfte. Nicht nur ein wenig, sondern viele Sachen, die nicht ganz so glücklich gelaufen sind, wie er sich das vorgestellt hat. Er wollte eigentlich Gutes, er wollte Geld und er wollte, dass es größer wird, er wollte, dass seiner Familie gut geht, aber es lief eben nicht so. Und so hat er immer mehr Geld und Kredite aufgenommen, hat Schulden gemacht und sozusagen, um wieder neue Schulden machen zu können, um wieder neu zu investieren, hat er wieder bei anderen Banken angefragt. Und es kam sogar so, dass er seine Firma, die er da gegründet hatte, auch auf seinen Sohn mit überschrieben hat, was er gar nicht wusste. Um noch mehr sozusagen an Geld zu kommen. Ein großes Dilemma. Spätestens dann, nämlich, wenn irgendeine Bank da mal darauf erpicht oder irgendjemand das alles offenlegt, wie es denn wirklich um diesen Mann steht und seine Situation. Und er merkt, er kann es gar nicht mehr zurückzahlen. Das ist sozusagen, wenn jemand alles aufdeckt und zeigt, das ist sein wirkliches Gesicht. Der Mann ist dem vorgegangen. Er hatte wohl Angst, vielleicht hat er es befürchtet, hat es geahnt, er hat sich das Leben genommen. Und danach kam alles ans Licht. Und man merkte, wie es nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie betroffen hat, wie er lebte. Es hat Auswirkungen gehabt, noch dann, obwohl er versucht hat, dem Gericht zu entgehen. Was hätte ihm geholfen? Was hätte ihm wirklich geholfen? Dass ihm sein Sohn sagt, ich vergebe dir? Dass sein Sohn sagt, alles gut, kein Problem, kriegen wir wieder hin? Dann wäre die dumme Situation trotzdem noch da. Und selbst wenn er dem Sohn immer begegnet wäre, es wäre immer noch der anklagende Schuldenkonto sagt, du hast deinen Sohn mal richtig tief in die Sch geritten. Und er hätte ihm vielleicht nie wieder in die Augen sehen können. Was ihm geholfen hätte, wäre unter anderem, wenn es auf einmal bezahlt wäre. Dass es aufgedeckt wäre und dann auf einmal merkt er, alles ist beglichen. Ich habe eine Chance, neu zu beginnen, um mich nicht tiefer reinzureiten. Bezahlt. Bezahlt ist noch mehr als zugedeckt. Wie verhält es sich bei uns Menschen? Generell, diese Story weist eigentlich schon viel darauf hin. Wir tauchen aber noch tiefer ein. Der Hebräerbriefschreiber, ich gebe es ganz ehrlich zu, beschäftigt sich die ganze Zeit eigentlich mit einem Bund, der mit Mose geschlossen worden ist und damit den Juden. Wir springen heute noch eine Etage weiter nach hinten, um einen noch größeren Bogen zu schlagen. Wir springen das dritte Kapitel der Bibel. Ein herrliches Kapitel. Es beschreibt eigentlich den Sündenfall. Diese Story mit dieser fiesen Schlange, ihr wisst das, ne? Schon mal von gehört? Ich versuche, ja, ihr müsst auch nicht alles lesen und so, ne? Diese fiese Schlangenstory. Eigentlich beginnt sie damit, dass alles gut ist. Mensch gut, Gott gut, Leben in Harmonie, Schöpfung gut, nicht nur gut, sehr gut, klasse, ab geht's. Und dann kommt, heißt es, diese Schlange. Die Schlange steht für das Böse und das Interessante ist, eigentlich tauchen die Stimmen der Schlange als erstes im Kopf der Menschen tauchen sie auf. Wir denken ja so manchmal an moralische Verwerfungen, darum geht es in der Bibel in den ersten Teil gar nicht. Es geht um was ganz anderes. Das Erste, was die Schlange macht, ja, ihr müsst es euch merken, wenn ihr es nicht lesen könnt, ne? Es sät Misstrauen. Er sagt, alles gut, wirklich, sehr gut. Sollte Gott nicht das wirklich so und so gesagt haben, der hält dir was vor. Und ob das nun der Stolz des Menschen ist, der anspringt und sagt, ja, ich glaube, ja, du hast so recht, ja, ich glaube, ich krieg's besser hin. Ich glaube, also ganz Gott, Nee, ich muss auch schon selber danach gucken. Oder ob es die Angst war. Ja, es könnte wirklich sein, dass ich zu kurz komme. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Also, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Was auch immer. Irgendwie hört der Mensch auf zu vertrauen und er bewegt sich das erste Mal schon aus dieser tiefen Einheit. Ich mach's jetzt mal hier so. Tiefen Einheit von Mensch und Gott raus. Noch gar nichts geschehen, nur in Gedanken. Ja, stimmt. Der zweite Schritt, und ich finde, da steht die Schlange genauso für, ist, der Mensch handelt. Er isst davon dieser Frucht, ist ja auch egal, was er da genau macht. Fakt ist, sein Tun, sein Handeln ist, als ob es Gott nicht gäbe. Er tut so und isst diese Frucht, als ob Gott die ganze Zeit nicht präsent ist und das nicht mitkriegt und gar nichts. Er kümmert sich um sich selbst. Und wieder bewegt er sich aus der Einheit mit Gott raus. Und die dritte Sache von dieser Story, ja, wir gehen da mal ein bisschen schneller durch, ne? Kann man es noch hinten lesen? Die nächsten Schritte nicht mehr, ne? Dritte Sache ist, ich wollte es anders nennen. Sein Gewissen geht los und er fängt an, sich zu verstecken. Das ist doch interessant, dass das Erste ist. Das Erste ist, er versteckt sich vor Gott und irgendwie auch vor den anderen, weil er macht sich so Feigenblätter, er fühlt sich auf einmal nackt. Und auch da merken wir, das ist alles wieder ohne Gott. Er haut ab vor Gott. Er geht richtig so abducken, vielleicht kriegt das nicht mit. Ich finde es höchst interessant. Ich habe da gedacht, das, was der Mann getan hat und das, was wie eine Schablone für unser Menschsein allgemein ist, ist der Grund fürs Kreuz. Eigentlich bezeichnet das gut unser Menschsein. Wir misstrauen Gott. Und zwar immer wieder, mehrere, hunderte Male vielleicht, minütlich am Tag. Selbst wenn wir das gut meinen, tief in unserem Inneren denken wir immer, nee, das stimmt nicht ganz. Dann lesen wir Bibel, eigentlich das Wort Gottes, und denken, naja, so kann es nicht ganz sein. Und das kann er so nicht gemeint haben. Wir anders, das sind die frommen Misstrauen. Die anderen sagen, wir misstrauen Gott und ganz, ach, ich will ihn lieber ganz weghaben oder wie auch immer. Das ist ein Misstrauen. Und er äußert sich in Stolz und Überheblichkeit, na, ich brauche ihn nicht, ich brauche ihn ja auch nicht, ich kann das alleine. Oder äußert sich in Angst und Sorge, ob Gott das wirklich hinkriegt, ob Gott sich wirklich kümmert. Ob Gott. Und die Folge ist ein Leben ohne Gott. Entschuldigen Sie mal, ganz ehrlich, leben Sie, als ob es Gott gäbe? Mehr, als ich das so lebe, ich als Pfarrer, als ob ich so lebe, dass es Gott gibt, lebe ich, als ob es Gott nicht gäbe. Ich kümmere mich mehr, ich halte die Kontrolle. Wenn ich nur mal gucke, wie ich meinen Alltag gestalte, wo ich meine Hilfe suche, mit wem ich rechne, es ist menschliche Kraft. Es ist meine eigene Kraft. Aber mit Gott so richtig rechnen, leben, als ob Gott wirklich ist, präsent in allem, das hat irgendwie aufgehört. Das ist nur ein Stückchen ansatzweise. Und verstecken. Es ist doch ein elendes Versteckspiel, unser Menschsein. Die Fassade aufrechtzuerhalten und dann wenigstens nicht unter die Oberfläche gucken zu lassen. Den Schein erregen, als ob alles noch gut ist. Wir sind noch stark, wir haben die Kontrolle noch. Und wenn nicht, dann richtig umso heftiger verstecken und sagen, ja, ich bin nun mal der Ärmste von allen. Mir geht's wirklich schlecht und alle anderen sind schuld. Und dann verstecken wir uns wieder dahin. Wir verstecken uns sogar vor Gott, indem wir sagen, ja, Gott, ja Gott. Einmal verstecken wir uns, sagen, Gott brauchen wir nicht. Guck doch mal unsere Menschheit an, was wir alles entwickelt haben, was wir alles geschafft haben im Bereich der Technologie, im Bereich des Wissens, im Bereich der Biologie. Wir haben manche Grenzen geweitet. Wir können um die ganze Erde fliegen, wir können überall hin, wir kommen sogar ins Universum rein. Ja, nicht ganz so weit, aber das ignorieren wir. Da lügen wir uns das vor. Wir können das Alter dehnen, viel länger als die Generationen und Jahrhunderte vor uns. Wir können Krankheiten bekämpfen. Wir haben so manche Grenze gedehnt. Und es gibt ein kulturelles Selbstbewusstsein, als ob wir Gott nicht bräuchten. Das ist das, was eigentlich in uns drin steckt. Wir sind eigentlich stark genug, wir brauchen ihn nicht. Und dann anderes verstecken wieder, wenn dann doch die Grenze kommt, nämlich Leid und Krankheit, Tod. Und dann geht's, ja Gott, Gott, wenn du wirklich bist, dann steig doch vom Kreuz runter, dann zeig doch deine Wunder, dann mach doch gesund, dann an so einen Gott will ich nicht glauben, der nicht eingreift, nö. Und wir halten ihn wieder auf Distanz. Die ganze Zeit, das ist ein Verstecken, Gott auf Distanz halten. Gott kommt in der ganzen Story noch nicht vor. Hier ist nur der Mensch am Handeln, unter Kontrolle dieser düsteren Macht, die wir Schlange nennen. Dieses Misstrauen, diese Trennung von Gott. Und es beschreibt herrlich, finde ich, eine Schablone von dem, was unser Menschsein komplett immer wieder abdeckt. Und dann taucht das erste Mal Gott auf. Erste Mal in der Story. Und er geht und er sucht den Menschen. Und für mich ist das die Trennlinie. Im Prinzip ist das Gericht, was jetzt folgt. Heftige Worte, aber ja. Gott taucht auf in dieser Story, sucht den Menschen und stellt ihn zur Rede. Was ist hier los? Kein Verstecken mehr, kein Ignorieren mehr. Jeder wird zur Verantwortung gezogen. Es wird genau aufgedröselt, wer ist welchen Schritt gegangen, wer hat was getan. Die Schlange ist schuld. Die Schlange ist schuld. Warum hast du dann gegessen? Ja, und dann geht das weiter, wieder versucht das Versteckspiel. Nee, Gott sortiert. Gott sagt klar, was es für Konsequenzen hat. Und Gott sagt, und jetzt kannst du mit den Konsequenzen leben? Kannst du für den Schaden aufkommen? Nein. Gut. Dann müssen wir uns hier trennen. Und die Folge ist, nicht nur im Herzen war die Trennung bis jetzt, ab jetzt ist sie auch räumlich. Und die Bibel sagt, dass es dann so weitergeht. Die zwei Menschen, die hatten ja noch eine Ahnung, dass es Gott gibt. Da waren sie ganz voll gewiss. Schon bei den Söhnen geht das Chaos dann noch stärker los. Der eine voll hochgläubig, der andere irgendwie auch, aber beide kommen da gegeneinander und der eine bringt den anderen um. Und dann wird es noch krasser und noch krasser. Alles folgen. Gut. Was geholfen hätte, wäre, wenn bezahlt wird. Und genau das ist es, was Gott hier tut. Wir mögen das Wort bezahlen im Kontext von Gott und Beziehung nicht so gern. Und das Wort Schulden auch nicht. Aber was uns diese Story eigentlich zeigt, Leute, ist Folgendes. Wir schulden Gott etwas. Es gibt nur zwei Alternativen. Entweder es gibt keinen Gott, dann vergesst das Kreuz, vergesst Jesus, geht fröhlich euren Weg, versucht euch durchzuboxen. Oder aber es gibt Gott. Und wenn wir dann ganz ehrlich sind, schulden wir ihm ein ganzes Leben. Unser ganzes Leben und Existenz. Denn selbst in unseren besten Bemühungen vertrauen wir ihm nicht. Wir handeln, als ob es Gott nicht gäbe. Wir geben ihm nicht die Ehre. Wir suchen nicht seine Ehre in allem. Wir danken ihm nicht für das, was wir bekommen. Wie oft fragen wir wirklich nach seinem Willen, was sein Herzensanliegen ist und folgen doch eigentlich unserem Willen. Wir leben, als ob es Gott nicht gäbe und wir verstecken uns die ganze Zeit vor Gott. Unser Leben ist eigentlich ein Bild davon, dass wir Gott ein Leben voller Ehre, Anerbetung, ein Leben mit Gott schulden. Boah. Und der Weg raus ist, selber bezahlen. Nun, bezahlen kann aber nur der, wer was hat. Und das ist am Kreuz. Es gibt einen, der hat ein Leben, der auf dieses Schlangenspiel nicht eingegangen ist, der gelebt hat in voller Einheit, der ein Leben hatte, das voller Vertrauen war, der ein Leben voll in Handeln, ganz in Einheit mit Gott hatte, der sich nie versteckt hat vor Gott. Und dieses Leben wirft er in die Waagschale und sagt, ich bezahle für die anderen. Ich gebe mein Leben. Und jetzt kommt das Gute, Leute. Bezahlen ist was anderes als zudecken. Das merke ich schon bei meiner kleinen Tochter. Ich habe das von kleinen Kindern gelernt. Ne? Kleine Kinder haben noch diese Vorstellung, wenn ich etwas nicht sehe, dann ist es nicht da. Und das ändert sich irgendwann. Ist ja auch gut so. Aber so denken wir. Wenn ich mich nicht drum kümmere, wenn es mich nicht berührt, wenn ich es nicht sehe, ist es wirklich nicht da. Und so ist das auch mit meinen Versäumnissen, so ist es mit meinem Leben, das eigentlich gottlos ist. Wenn ich das irgendwie so ein bisschen retuschiere, dann ist das nicht wirklich da. Stimmt nicht. Was am Kreuz geschieht, ist, dass Gott aufdeckt und wir sehen am Kreuz, so klar wie nicht, dein Leben ist verschuldet. Aber ich bezahle dafür. Das, was du Gott schuldest, ist alles weg. Nicht zugedeckt, irgendwo noch. Und das Gewissen könnte anspringen, ja, aber vielleicht holt das wieder raus. Nein, es ist weg. Für alles Vergangene und für alles Zukünftige. Weil er selber an diese Stelle getreten ist, hat gesagt, ich bezahle. Und das macht frei und ruhig wie nichts anderes. Weißt, wenn Gott nur ein gutes Wort einlegen würde und sagen würde, du kannst schon, drück mir ein Auge zu. So stellen wir uns ja vergeben vor. Dann würden wir trotzdem keine Ruhe bekommen. Weil wir ja ahnen, nur in seiner Gegenwart ahnen, was wir eigentlich, wie wir eigentlich leben. Aber weil er bezahlt, gibt es Ruhe. Ein anderer Punkt noch, und der dauert nicht so lange, der ist viel kürzer, den uns der Vers sagt, ist nicht nur dieses kostbare Satz, es ist bezahlt, es ist bezahlt. Du bist frei, sondern noch größer, ein unvergängliches Erbe. Beim Bezahlen, da sagt Jesus, ich nehme dein Part. Beim Erbe, sagt er, und du bekommst meine Sache. Muss ich das vorstellen, als ob jemand ins Gefängnis geht oder zur Hinrichtung, ja, von wem anders und gibt sich als dem aus und schreibt aber vorher noch schnell sein Testament und er schreibt all sein Habe und wer er ist, dieser Person. Die ist gerade noch Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Der andere schreibt, gibt das ab, gibt sich als der aus, lässt sich hängen, der stirbt und der andere, in dem Moment, wo er stirbt, ist er nicht nur seine Strafe los, nicht nur die ganze Gerichtssache los, sondern er hat auch noch eine neue Existenz. Und das ist, was Gott macht in Jesus. Und ein Testament, so sagt der Hebräer-Schreiber ganz clever, und sagt, ein Testament tritt ja auch erst in Kraft, wenn der Typ stirbt. Später schreibt er das so ein bisschen, nicht in unserem Vers, sondern danach. Das funktioniert ja erst, wenn einer stirbt. Gut, wenn er so einen Wille aufsetzt, dann ist es nur ein Versprechen. Du wirst irgendwann mal erben, aber erst wenn ich die Hufe kratze. Ja? Und im Prinzip setzt Gott in Jesus ein Testament auf und sagt, in dem Moment, wo er stirbt, ist nicht nur dein Leben wieder reingewaschen, sondern noch viel kostbarer, du bekommst seins. Nun, was ist es denn für ein Erbe? Gucken wir uns die Story wieder an. Ganz am Anfang, er war der in Einheit mit Gott ist. Wir haben das in der Story eben gehört von Peter. Er wird sogar Sohn Gottes genannt. Er kommt aus einem Reich, das vollkommen ist, wo Gott und Mensch eins sind. Und er sagt, diese Position verschaffe ich dir. Kind Gottes sein. Kind Gottes sein. Und noch mehr. Sondern auch das Reich. In allen Bundesschlüssen in der Bibel geht es immer, bei Abraham, bei Mose geht es immer darum, dass sie ein Land bekommen auch. Ein Land, ein Reich, wo ihr wohnen werdet. Und er verschafft uns ein Reich, nämlich den Zustand, in dem wir, ja, seit der Anfang der Bibel sozusagen beschrieben, eigentlich danach sehnen, mehr oder weniger. Nämlich die Einheit, ein Reich, wo Gott vollkommen regieren darf in seiner Liebe. Gottes Reich. Jetzt schon in unserem Herzen und in unserem Leben und noch mehr, wenn er wiederkommen wird, dann in aller Vollkommenheit. Leute, das dürfen wir im Kreuz sehen, sagt der Hebräer-Briefschreiber. Er sagt hier, dieser bringt zusammen, indem er bezahlt hat und ihr wirklich Gewissheit darüber haben könnt, egal was getan ist, egal was ihr je erlebt habt, egal wer ihr seid zusammen mit Gott. Und du hast sogar seine Position inne. Du bist Kind Gottes, ganz nah am Herzen Gottes, geliebt. Wie der eine einzige Sohn. Als ob es nie eine Trennung zwischen euch gäbe. Ganz dicke mit Gott. Ja, von ihm abstammt. Sohn heißt sogar nicht nur irgendwie verdient, nicht nur durch dein Verhalten, sondern geboren von ihm. zur Familie Gottes gehörig und sein Reich erbend. Und dann geht es los. Klar, Ostern und so kommt noch, aber das dürfen wir im Kreuz sehen. Er hat ein Testament, er hat bezahlt. In diesem Sinne eine kleine Scharfstellung, vielleicht auch mehr Fragen aufwerfen. Okay, ist ja noch ein bisschen Karfreitag, können auch gerne nachdrüber denken. In diesem Sinne, Christus ist also ein Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Das ist wirklicher Friede mit Gott und Ruhe des Gewissens. Amen.